Terranostik und Nuklearmedizin einfach erklärt. Ein Podcast des Bayerischen Zentrums für Krebsforschung.
Diagnose: neuroendokriner Tumor. Was passiert, wenn eine Erkrankung, die sich womöglich länger versteckt gehalten hat, plötzlich sichtbar wird? Heute wollen wir besprechen, welche Rolle die Nuklearmedizin in der Behandlung neuroendokriner Tumore spielt. Und damit ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Terranostik und Nuklearmedizin einfach erklärt. Und dazu begrüße ich Privatdozent Dr. Adrian Holzgrewe, Nuklearmediziner an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Michael Gammel, Nuklearmediziner an der Technischen Universität München. Ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank, freue mich hier zu sein.
Danke für die Einladung.
Lasst uns erstmal grundlegend über neuroendokrine Tumore sprechen. Die sind ja relativ selten und werden ja als Chamäleon der Tumore bezeichnet. Warum und was sind das eigentlich für Tumore?
Genau, also neuroendokrine Tumoren ist eigentlich eine Gruppe an Tumoren und die sind recht selten, treten selten auf. Wir sehen die nur häufig in der Nuklearmedizin. Wir teilen zum einen Eigenschaften unter dem Mikroskop, also die ähneln sich einmal vom Aussehen her. Und die haben auch klinisch ähnliche Eigenschaften. Also die haben Hormone, die sie produzieren im Überschuss und die können verschiedene Beschwerden machen. Und es ist nur so, dass die Tumoren an verschiedenen Stellen auftreten können und auch verschiedene Hormone ausschütten können. Und das kann ganz verschiedene Beschwerden machen. Das sind recht unspezifische Beschwerden. Das kann mal ein Durchfall sein, das kann Herzrasen mal sein. Das kann auch sein, dass die Gefäße sich ein bisschen weiterstellen und man dann Rötungen im Gesicht hat. Und durch diese ganz unterschiedlichartigen Beschwerden werden sie oft verkannt und erst recht spät als neuroendokriner Tumor erkannt. Also man denkt gar nicht an diese seltene Ursache für die Beschwerden. Man denkt vielleicht, man hat einen Magen-Darm-Infekt oder was anderes und am Ende steckt aber doch neuroendokriner Tumor eben dahinter.
Und das ist dann eben auch der Grund, warum die Patienten so spät kommen und wahrscheinlich erstmal gar nicht daran denken. Ist das vielleicht auch das Tückische, dass es dann vielleicht oft zu spät erkannt wird?
Genau, das kann eines der Probleme sein, weil die Patienten eben sehr unspezifische Beschwerden haben. Man kann mal schnell bei Durchfällen an ein Reizdarmsyndrom denken, man kann bei Atemnot an Asthma denken und dann kann die Therapie bzw. die Diagnose sich dann stark nach hinten verschieben, weil man erst versucht, alles andere auszuschließen.
Mhm. Lass uns nochmal über Fachbegriffe sprechen, also die wollen wir natürlich auch erklären. Was ist ein Somatostatin-Rezeptor? Mhm. Und warum kann man ihn als perfekten Ankerplatz eigentlich für Medikamente bezeichnen?
Das ist eigentlich schon ein ganz gutes Wort, Ankerplatz. Also ganz natürlich im Körper ist das schon ein Ankerplatz für das Somatostatin. Also es ist ein Hormon, ein Botenstoff, der ganz natürlich im Körper vorkommt und ausgeschüttet wird. Und dieser Somatostatin-Rezeptor ist an der Zelloberfläche und dadurch können wir den ganz gut adressieren mit Medikamenten, die eben dem Somatostatin sehr ähnlich sind. Also wir sprechen auch von Somatostatin-Analoga, also ähnlich geartete, ähnlich aussehende Medikamente und die binden eben an diesen Rezeptoren diese Zielstrukturen. Das kann man sich zunutze machen, zum einen zur Behandlung von diesen Tumoren, aber auch um zum Beispiel Bildgebung zu machen. Also wir können radioaktive Medikamente dorthin bringen, die leicht radioaktiv strahlen und das können wir mit unseren Scannern, mit unseren Geräten einfangen und dann eben Bilder machen und sehen, wo diese Tumoren vorhanden sind.
Ist das auch das Grundprinzip der Terranostik? Vielleicht können wir das nochmal erklären. Also was steckt eigentlich hinter diesem Begriff Terranostik?
Ja, die Terranostik in der Nuklearmedizin ist zusammengesetzt aus den zwei Begriffen Therapie und Diagnostik und beinhaltet, dass wir die Möglichkeit haben, über ein Tracer-Prinzip, über dieses Taxi-Prinzip Botenstoffe zu erkennen, Suchstoffe zu entwickeln, die an gewisse Zelloberflächen sich binden. Und daran haben wir die Möglichkeit, entweder ein leicht strahlendes Radionuklid hinzuhängen für diagnostische Brauche oder ein etwas stärkeres für therapeutische. Wir können also mit dem gleichen Mechanismus sowohl Diagnostik betreiben als auch dann die Therapie. Und dazu hat sich dieser Begriff Terranostik dann gebildet.
Man spricht ja in diesem Zusammenhang häufig vom Schlüssel-Schloss-Prinzip. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wird quasi dieses Medikament in den Körper eingeschleust und dockt dann tatsächlich nur an den Krebszellen an?
So ist es zumeist, genau. Das Schlüssel-Schloss-Prinzip ist hier das richtige Stichwort. In unserem Fall jetzt der Somatostatin-Rezeptor und das Somatostatin-Analoga, die quasi wie ein Schlüssel perfekt in das Schloss hineinbringen und im Gepäck dann das Radionuklid haben. Es gibt natürlich auch noch ein paar unspezifische Anreicherungen dann im Körper, die natürlich das Somatostatin-Rezeptor exprimieren auch. Aber das Gute ist, dass diese neuroendokrinen Tumore zumeist den sehr stark überexprimieren und man damit die Möglichkeit hat, dann den therapeutisch den Tumor gut anzugehen.
Also das heißt, das Medikament haftet dann grundsätzlich oder hauptsächlich an diesen Tumoren?
Genau.
Welche Erfolge kann man denn als Patient realistisch erwarten? Also geht es hier vorrangig um eine Heilung? Also kann ich eine Heilung erwarten oder geht es doch mehr um eine Linderung?
Also eine Heilung in dem Sinne geht es nicht, das wäre zu viel versprochen. Aber wir können diese Tumoren sehr gut einfangen damit. Also wir können die stabilisieren, das heißt die Tumoren wachsen nicht mehr unter dieser Behandlung. Und wenn die Patienten sorgfältig ausgewählt sind, was wir immer im Vorhinein sehr genau machen, also wenn wir sehen, dass die Somatostatin-Rezeptoren vorhanden sind und die anderen Voraussetzungen zutreffen, dann sprechen sehr viele von den Patienten an. Also etwa 9 von 10 Patienten, da reicht nur eine sehr gute Kontrolle. Die Tumoren wachsen nicht mehr schnell weiter und bei einem Teil der Patienten sehen wir sogar, dass sie deutlich kleiner werden. Aber es ist keine Heilung. Also die Tumoren verschwinden nicht. Wir haben es eingangs angesprochen, die werden spät diagnostiziert erst, also spät festgestellt, dass dieser Tumor überhaupt vorliegt. Und dann liegen oft schon Metastasen vor, zum Beispiel in der Leber, in Lymphknoten. Und die bekommt man nicht mehr gänzlich weg. Aber eine gute Kontrolle kann man erreichen.
Das heißt, diese Patienten leben dann oft ja schon sehr lange mit den Tumoren. Kann man sich den Umgang mit der Therapie dann auch eher als Dauerlauf, als Langstreckenlauf vorstellen und weniger als Sprint?
Genau, so kann man das gut nennen, wie ein Marathon. Also es ist eher wie eine Art chronische Erkrankung fast schon, kann man sagen. Das geht über Jahre. Zum einen vergehen Jahre bis zur Diagnosestellung. Dann macht man zunächst diese Biotherapie, also Somatostatin-Analoga. Das kann auch über mehrere Jahre, 2 Jahre vielleicht im Median gehen. Und dann kommen wir erst ins Spiel mit dieser Peptidradiorezeptortherapie, PRT abgekürzt. Und da können wir auch nochmal über Jahre eine Stabilisierung erreichen bei vielen Patienten.
Und mit welchen Nebenwirkungen müssen die Patienten bei dieser Therapie rechnen?
Die häufigen Nebenwirkungen sind sehr mild. Wir haben zumeist von den Patienten berichtet bekommen, dass es sich um Übelkeit und Müdigkeit handelt. Die Übelkeit ist zumeist eher durch die Aminosäureinfusion, die man bekommt, um die Nieren zu schützen während der Therapie. Auch hier kann man Medikament gegen Übelkeit bekommen. Die Nebenwirkungen, die man dann im längeren Verlauf sieht, das ist dann nicht nach einem Zyklus, sondern meist erst kumulativ nach mehreren Zyklen, können dann die Nierenfunktion betreffen und das Knochenmark.
Und in welchen ganz konkreten Situationen ist diese Nuklearmedizin jetzt die beste Option? Vielleicht habt ihr da auch Erfahrungen oder Beispiele aus der Praxis?
Also zum einen Patienten, die eine Biotherapie, also Somatostatin-Analoga bekommen haben und nicht mehr gut genug darauf ansprechen. Also es kann sein, dass die Symptome zunehmen, es kann sein, dass wir in den Bildern sehen, dass die Tumoren wachsen. Das sind Patienten, die klassischerweise dann überschwenken zu dieser nuklearmedizinischen Therapie. Es gibt aber auch neue Entwicklungen, dass man diese Therapie auch früher schon einsetzt, also gleich als Primärtherapie. Das heißt, wenn ein Patient kommt und einen von diesen neuroendokrinen Tumoren hat, die vielleicht etwas schneller wachsen, dass man gleich zu Beginn schon diese Therapie geben kann. Aber normalerweise sind das Patienten, die eben diese Biotherapie über mehrere Jahre vielleicht schon haben und dann progredient werden, also die Erkrankung nimmt zu und dann sehen wir diese Patienten und behandeln die mit der nuklearmedizinischen Therapie.
Das wird ja wahrscheinlich nicht der Hausarzt entscheiden und auch nicht der Patient selbst, dass er jetzt für diese Therapie in Frage kommt oder diese Therapieform ausprobieren möchte. Wer entscheidet das denn letztendlich?
Das wird immer patientenindividuell entschieden in einem Tumorboard. Dort sitzen dann die Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen. Natürlich die Nuklearmedizin, Strahlentherapeuten, die endokrinen Chirurgen, Endokrinologen, Onkologen, Pathologen. Also eine große Gruppe sitzt dann zusammen, begutachtet dann den Fall zusammen. Man sieht sich an die Bildgebung, man sieht sich an die Histologie, man schaut sich die Vortherapien an und natürlich auch, wie es dem Patienten, der Patientin geht, der Allgemeinzustand. Und kann dann zusammen besprechen und entscheiden, was die beste Therapieoption wäre, die man den Patienten und Patientinnen dann anbieten kann. Das ist also hoch individualisiert für den Patienten.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bekomme grünes Licht für diese Therapieform, ich komme zu euch in die Klinik, wie läuft das dann ganz konkret ab?
Genau, also es gibt zunächst einmal ein Vorgespräch, es wird geprüft, ob die ganzen Voraussetzungen gegeben sind. Man macht in der Regel eine sogenannte PET-CT-Bildgebung, das ist das nuklearmedizinische Bild, in dem man sieht, dass diese Tumoren den Somatostatin-Rezeptor aufweisen, dass sie es auch in ausreichender Form tun. Es wird geprüft, ob die Nierenfunktion gut ist, weil diese radioaktiven Substanzen über die Niere wieder ausgeschieden werden und so weiter und so fort. Also man prüft die Voraussetzungen, dass die gegeben sind. Und wenn dann das Tumorboard die Therapie empfohlen hat, der Patient oder die Patientin einverstanden ist und es dann wirklich zu dem Aufenthalt kommt, dann ist das in Deutschland ein stationärer Aufenthalt. Also man ist für mindestens 2 Tage im Krankenhaus. Das hat einfach Strahlenschutzgründe. Man möchte nicht, dass andere Personen angestrahlt werden. Und dann ist es so am ersten Tag, am Therapietag selber, das ist eine ganz einfache Infusion. Also man bekommt eine Nadel gelegt, einen Zugang in die Vene und dann läuft diese Flüssigkeit dort rein. Das könnte auch nur einfach Kochsalzlösung sein. Das merkt man gar nicht so unbedingt als Patient am Anfang. Ein Teil der Patienten kann schon Symptome bekommen, wenn es hormonell aktiv ist, also wenn der Tumor Botenstoffe ausschüttet. Aber ansonsten ist das eine sehr gut verträgliche, kaum spürbare Behandlung. Und dann ist viel Warten angesagt. Also man muss einfach abstrahlen quasi. Das, was nicht gebraucht wird, wird wieder ausgeschieden, wird gesammelt auf den Stationen auch, bis es abgeklungen ist radioaktiv. Und dann ist es so, wir kontrollieren sehr genau die Laborparameter. Also wir möchten gucken, ob es da irgendwelche Veränderungen sind, auf die wir reagieren müssen. Das kann im Blutbild sein, das kann Nierenfunktion sein. Das schauen wir uns alles sehr genau an. Also der Patient wird überwacht quasi, dass da nichts passiert. Und nach diesen Behandlungen machen wir auch noch einmal Bilder, sogenannte SPECT-CT-Bilder. Da schauen wir uns an, dass diese Therapiesubstanz wirklich gut an Ort und Stelle gelangt ist, also in den Tumoren drin ist. Und wir schauen uns auch die gesunden Organe an, zum Beispiel eben die Nieren, dass die auch nicht zu viel von der Dosis abbekommen.
Es gibt ja viele Patienten, die wahrscheinlich im Vorfeld googeln, was da auf mich zukommt, was sind meine Tumormarker, die wahrscheinlich sehr beunruhigt sind. Was sagt ihr denen dann?
Es gibt einen Tumormarker, der für die neuroendokrinen Tumore oft verwendet wird, das Chromogranin A. Hierbei muss man ein bisschen aufpassen, weil der Tumormarker recht unspezifisch ist. Der kann verändert werden durch häufige Medikamente, zum Beispiel die Protonenpumpeninhibitoren. Viele Patientinnen nehmen zum Beispiel Pantoprazol, kennt man. Durch eine schlechtere Nierenfunktion kann der Tumormarker auch falsch hoch sein. Das heißt, man muss aufpassen, dass man sich jetzt nicht zu sehr an einem Tumormarkerwert dann festhält. Aber es kann auf jeden Fall helfen, wenn man es im Kontext anschaut, den längerfristigen Verlauf der Krankheit über die Therapiezyklen anschaut und dann eben im Kontext mit dem Verlauf die Bewertung macht.
Also da könnt ihr die Patienten ganz gut beruhigen. Aber was ist, wenn jetzt der nächste Scan vielleicht zeigt, dass der Tumor doch gewachsen ist? Heißt das dann, dass die Therapieform nicht angeschlagen hat oder könnte man sich vielleicht nochmal erneuern oder was passiert dann?
Das kommt dann sehr darauf an, auch wieder, wie der klinische Kontext ist, also in welcher Situation das passiert. Und es ist auch wichtig, dass man solche Fälle dann auch wieder erneut im Tumorboard bespricht. Mhm. Also es kann sein zum einen, dass die Tumoren, was der seltenste Fall ist, weil die Tumoren recht früh schon wachsen, also noch während der Therapie nach 1-2 Zyklen, dann muss man über Alternativen nachdenken. In der Regel spricht es ja gut an und dann kommt es darauf an, dass wenn man eine lange Therapiepause hatte und die Patienten gut von der ersten PRT profitiert hatten, dann kann es durchaus eine Option sein, wenn der Tumor irgendwann wieder aktiv wird, wenn er wiederkommt und wieder wächst, dass man nochmal eine PRT, also diese nuklearmedizinische Therapie, durchführt. Es kann auch sein, dass der Großteil der Tumoren gut anspricht, aber nur eine Stelle Probleme macht, dass die wächst, die könnte man lokal adressieren. Man kann zum Beispiel eine Strahlentherapie machen, operativ kann man eventuell etwas machen. Also es kommt sehr darauf an, wieder in welcher klinischen Gesamtsituation das passiert. Und deswegen auch da wieder wichtig, das Tumorboard, dass alle mit draufschauen können, dass die Chirurgen draufschauen können, die Onkologen und wir als Nuklearmediziner auch.
Das kann also sein, unter der Behandlung, dass der Tumor tatsächlich wächst. Gibt es sonst noch Voraussetzungen, unter denen eine Behandlung möglicherweise abgebrochen werden muss?
Zumeist sind es dann, wenn es jetzt nicht der Tumor ist, der wächst, dann Nebenwirkungen, die auftreten können. Wir schauen ja sehr streng darauf, dass die Blutwerte in Ordnung sind, die Nierenfunktion in Ordnung ist, die Knochenmarkfunktion in Ordnung ist. Und wenn man hier Veränderungen sieht, dass zum Beispiel die roten oder weißen Blutkörperchen oder die Blutplättchen zu wenig werden, dass die Nierenfunktion immer schlechter wird, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man die Therapie vorzeitig abbricht. Dann bespricht man sich natürlich nochmal in der großen Runde, wie man weitermachen kann. Zumeist sind es auch vorübergehende Veränderungen, die wir sehen. Und dann wartet man etwas zu und sieht, ob sich dann das Knochenmark zum Beispiel wieder erholt hat. Und dann kann man die Therapie weiter fortsetzen. Ansonsten ist es natürlich so, wenn die Therapie nicht angesprochen hat oder eben die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, dass man sicher die Therapie durchführen kann, dass man dann für andere Alternativen schauen muss.
Ihr habt ja schon gesagt, also es wird regelmäßig ein Scan durchgeführt, um zu kontrollieren, schlägt die Therapie an, ist das jetzt alles noch sinnvoll, sind die Tumore vielleicht kleiner geworden? Das klingt ja auf der einen Seite ziemlich gut, dass ich so gut überwacht werde, auf der anderen Seite birgt das nicht auch ein Risiko, ist es nicht auch belastend für den Körper?
Das sind geringe Mengen an Radioaktivität, die wir bei diesen Scans haben. Also ich würde sagen, das ist im Gesamtkontext vernachlässigbar. Natürlich macht man das jetzt nicht anlasslos. Also wir würden jetzt nicht einfach so mal so einen Scan machen. Aber das ist eine völlig vertretbare geringe Menge an Radioaktivität und auch an Strahlenbelastung von dieser PET-CT. Und das, der Vorteil überwiegt, also der Nutzen überwiegt ganz, ganz klar diese geringen Nachteile. Also da braucht man keine Sorgen zu haben. Natürlich ist es ein gewisser Aufwand, ab und zu diese Bilder zu machen. Das kann man so sehen. Aber ich denke, die Patienten möchten selber unbedingt wissen, was denn Sache ist und wie der Stand ist. Also wenn man in Abständen von zum Beispiel 3 Monaten, einem halben Jahr oder größere, wenn lange Ruhe war bei der Erkrankung, diese Bilder macht, das ist völlig vertretbar in den meisten Fällen.
Du hast schon gesagt, also ein stationärer Aufenthalt ist Voraussetzung, weil man natürlich eine gewisse Strahlung abgibt. Wie ist es dann nach der Entlassung? Also wenn ich wieder zu Hause bin, gibt es da irgendwelche Hygiene- oder Abstandsregeln, die ich beachten muss?
Genau, die gibt es schon und da geht es auch wieder primär darum, dass man nicht andere Personen anstrahlt. Man braucht da überhaupt keine Sorgen zu haben, das sind wirklich Vorsichtsmaßnahmen, aber man möchte eben nicht gesunde Personen anstrahlen und da ist eine ganz wichtige Regel im Abstand, also da geht es wirklich um räumlichen Abstand. Man braucht jetzt nicht Sorge haben, dass es wie bei Erkältungserkrankungen durch die Luft fliegt, sondern es ist eine reine Abstandsfrage zu der Person, die behandelt wurde. Zum Beispiel eine Armlänge Abstand ist ganz gut oder ein bisschen mehr, wenn man es kann, je nach Situation und auch zeitlich. Also wenn man jetzt die Nähe haben muss, zum Beispiel wenn man die Person pflegt oder etwas am Körper machen muss, das ist in Ordnung, aber dann sollte man das eben möglichst kurz halten und das empfiehlt man für mehrere Tage nach der Therapie, vielleicht 3 bis 5 Tage, dass man da sehr vorsichtig ist. Dann ist auch wichtig zu wissen, dass die Ausscheidungen am Anfang radioaktiv sein können. Der Großteil, das passiert schon auf der Station im Krankenhaus, dass der ausgeschieden wird und später braucht man dann keine Sorgen mehr zu haben. Aber es ist wichtig am Anfang, das wirklich zu wissen, dass der Urin zum Beispiel radioaktiv sein kann, dass man 2-mal spült, dass man sich die Hände gut wäscht und nicht da irgendwie Kontamination hat und dann andere Personen damit anfasst zum Beispiel. Es sind schon so gewisse Vorsichtsmaßnahmen, die man auch genau im Krankenhaus dann erklärt bekommt, worauf man da achten kann.
Jetzt mal eine ganz persönliche Frage. Seid ihr da nicht auch einem wahnsinnig großen Risiko ausgesetzt, wenn ihr tagtäglich mit den ja strahlenden Patienten zu tun habt?
Prinzipiell natürlich schon, weil die Strahlung auch uns betrifft. Aber es gibt natürlich in Deutschland sehr starke Richtlinien und Empfehlungen dafür. Da haben wir sehr gute Strahlenschützer auch bei uns mit auf Station. Und die gleichen Verhaltensregeln wie für die Patientinnen zählen für uns natürlich auch. Abstand ist das A und O. Der Aufenthalt, die Aufenthaltsdauer ist genauso wichtig. Man schaut, wenn die Patientinnen und die Patienten dann wirklich strahlen, wenn man das Medikament gegeben hat, dass man die Aufenthaltsdauer möglichst reduziert, Fragen und Hilfe davor schon angeboten hat, damit man hinterher nicht mehr hin muss. Und dann haben wir in unseren Therapieräumlichkeiten auf der Station auch die Möglichkeiten, dass wir uns hinter Abschirmungen stellen, damit die Strahlung abgefangen wird. Und ansonsten für uns ist ja nicht die relevante Strahlung, die der Patient dann direkt im Körper hat, die ganz lokal den Tumor bestrahlt und dann zerstört, sondern so etwas die Reststrahlung, die Gamma-Komponente davon, die uns trifft. Das heißt, der Patient an sich hat schon die höhere Strahlendosis als die wir abbekommen werden.
Okay, dann bin ich beruhigt, dass ihr da nicht so großer Gefahr ausgesetzt seid. Jetzt haben wir hauptsächlich über neuroendokrine Tumore gesprochen. Ist denn diese Therapieform möglicherweise auch in Zukunft auf andere Krebsarten übertragbar? Wird da vielleicht sogar schon dran geforscht?
Ja, auf jeden Fall. Also die neuroendokrinen Tumoren waren eine der ersten in den zurückliegenden Jahren, wo es so gut funktioniert hat. Wir haben mittlerweile auch andere, wo es durchschlagende Erfolge gab. Das ist allen voran das Prostatakarzinom, also Prostatakrebs, wo das auch sehr gut funktioniert mit einer ganz ähnlich gearteten theranostischen Methode. Und das ist ein Feld, das tatsächlich boomt. Also da tut sich unheimlich viel. Es gibt sehr viel Forschung. Es gibt neue Zielstrukturen, die wir uns anschauen. Wir schauen uns zum Teil dieselben Zielstrukturen in anderen Erkrankungen auch an. Also der Somatostatinrezeptor wird zum Beispiel auch bei gewissen Formen von Hirntumoren sogar angeschaut. Also es tut sich sehr viel in dem Feld und wir haben die Hoffnung oder erwarten, dass da es neue Konstellationen gibt, in denen wir das anwenden können.
Es gibt ja viele betroffene Patienten mit neuroendokrinen Tumoren, die sich in Selbsthilfegruppen treffen, da Erfahrungen austauschen. Was hältst du davon?
Das ist eine gute und eine wichtige Sache. Also es ist ganz gut, dass man mal sich austauschen kann über eigene Erfahrungen und gewisse Fragen nochmal klären kann. Das kann auch einem Mut geben und Hoffnung geben, wenn man sieht, wie andere mit dieser Erkrankung fertig werden. Und es ist wichtig nur, dass man sich da seriöse oder gute sucht. Also kann man auch uns dann fragen, wenn man bei Aufklärungsgesprächen ist oder wenn man bei seinem Onkologen, Onkologin ist, was denn da verlässliche, gute Gruppen sind. Man kann auch zum Beispiel sich ans Bayerische Zentrum für Krebsforschung eben wenden. Auch das Deutsche Krebsforschungszentrum hat da Informationsnewsletter zum Beispiel, Selbsthilfegruppen, Listen, die man da erfragen kann. Und das ist eine durchaus gute, probate Methode, sich da Rat zu suchen.
Jetzt haben wir schon gerade gehört, es wird wahnsinnig viel geforscht auf diesem Gebiet. Wenn ihr einen Wunsch hättet, was würdet ihr euch für die Patienten in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren wünschen?
Wir wünschen uns natürlich eine Weiterentwicklung von unseren Therapiemöglichkeiten. Wir wünschen uns, dass es präzisere Therapiemöglichkeiten gibt mit weniger Nebenwirkungen, bessere dosimetrische Ansätze dafür und den Patienten entsprechend besser helfen zu können. Sowohl natürlich den Patientinnen und Patienten mit neuroendokrinen Tumoren, dass es dort neue Ansätze gibt, bessere Ansätze, die noch nebenwirkungsärmer sind und die Lebensqualität immer weiter erhalten können. Und natürlich auch, wie wir schon gehört haben, von neuen Möglichkeiten auch andere Tumorentitäten anzugehen und auch hier Linderung helfen zu können.
Ich habe ja eingangs die Frage gestellt, sind neuroendokrine Tumore eine Erkrankung, bei der die Nuklearmedizin tatsächlich einen Unterschied machen kann und tatsächlich ja eine Besserung verspricht? Jetzt nochmal abschließend nach unserer Gesprächsrunde vielleicht nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung von jedem von euch. Adrian, magst du mal anfangen?
Ja, also es macht die Nuklearmedizin auf jeden Fall einen ganz wesentlichen Unterschied. Und ich denke auch jeder Patient, jede Patientin, die vielleicht selber mal diese Bilder gesehen hat, wo es dann überall leuchtet, wo man wirklich ganz genau sehen kann, wo diese Tumoren sind, versteht auch sofort, warum das so einen wesentlichen Unterschied macht. Also selbst wenn wir gar nicht an die Therapie denken, rein als Diagnostik, als Bildgebung, ist das wirklich schon ausschlaggebend, um zu sehen, wo diese Tumoren sind, ob überhaupt eine Metastasierung vorliegt und so weiter. Und dann eben über dieses elegante Prinzip der Theranostik, dass wir diese Tumoren jetzt behandeln können, lange stabilisieren können. Also es macht auf jeden Fall einen großen Unterschied für die Patienten.
Michael, siehst du das auch so?
Auf jeden Fall. Und ich denke, den kann man nur hinzufügen, dass die Patienten und Patienten keine Sorge haben müssen. Radioaktivität klingt immer wahnsinnig schlimm. Man kennt ja Radioaktivität und Nuklear nur aus Filmen und Büchern oder aus Kriegsschauplätzen. Aber hier kann man wirklich hochpräzise Onkologie betreiben und den Patientinnen helfen. Und man muss wirklich keine Angst haben vor den diagnostischen Möglichkeiten und auch nicht vor der Therapie.
Ja, und das heißt, die PRRT bietet Patienten mit neuroendokrinen Tumoren eine zielgenaue Therapie, die den Tumor von innen bekämpft, oft dann, wenn andere Behandlungen nicht mehr wirken. Ein Ansatz, der das Wachstum der Metastasen aufhalten und so zu einer enormen Steigerung der Lebensqualität beitragen kann. Weitere Infos zum Thema gibt's wie immer in den Shownotes dieser Folge. Und damit danke ich euch, Adrian und Michael, für eure Erklärungen und Einschätzungen und danke Ihnen fürs Zuhören. Und in der nächsten Folge, da sprechen wir über das Thema Schilddrüsenkrebs. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis dann, machen Sie es gut.